Little Boy und Fat Man, zwei harmlose Namen. In Kinderbüchern könnten sie auftauchen oder auch gut zu Comicfiguren passen. Doch Little Boy, der kleine Junge, und Fat Man, der dicke Mann, sie haben für verheerende Verwüstung gesorgt, haben hunderttausende Menschen das Leben gekostet und zwei Städte in Schutt und Asche gelegt. Die putzigen Namen hatten die US-Amerikaner den beiden Atombomben gegeben, mit denen sie die Japaner zur Kapitulation zwingen wollten, im August 1945. Am kommenden Donnerstag, am 6., jährt sich der Atombombenabwurf über der japanischen Hafenstadt Hiroshima zum 70. Mal. Drei Tage später, am 9., der über Nagasaki. 7 Jahrzehnte also ist der atomare Sündenfall her, dessen Auswirkungen gewaltig waren auf Mensch und Natur und auf die Weltpolitik. Mit dem Friedensforscher Professor Götz Neuneck habe ich aus Anlass dieser Gedenktage gesprochen. Er ist stellvertretender wissenschaftlicher Direktor des Instituts für Friedensforschung und Sicherheitspolitik an der Universität Hamburg und leitet dort den Masterstudiengang Peace and Security Studies. Meine erste Frage an ihn: Ich habe gerade vom atomaren Sündenfall gesprochen. Mit welchen Worten beschreiben Sie, Herr Neuneck, was am Morgen des 6. August 1945 im japanischen Hiroshima geschah?
Was an diesem Morgen genau passierte, war aus der Sicht der japanischen Bevölkerung, dass ein einziges Flugzeug über Hiroshima flog und eben diese 4 Tonnen schwere Bombe abwarf. Ein Lichtblitz, eine Druckwelle, und danach brannte diese Stadt 3 Tage lang. Die Kommunikationsverbindungen nach Tokio waren abgerissen. Man wusste zuerst gar nicht genau, was da passiert war. Die Nuklearwaffe hat nicht nur eine Druckwelle zur Folge, sondern eben auch intensive Hitzestrahlung, die alles im Umkreis von 1 bis 2 Kilometern sofort in Brand steckt. Und das hat man damals auch nicht genau gewusst, eine Radioaktivität, die unmittelbar tötet. Das heißt, diese Bombe vereint eigentlich 3 Wirkungen, Druck, Hitze und Strahlung. Und diese Strahlung bleibt auch an bestimmten Orten erhalten, sodass die Spätfolgen bis heute die Überlebenden und die japanische Bevölkerung belastet. Das Leid war unglaublich und wie gesagt, das ist geschehen durch eine einzige Bombe. 3 Tage später gab es ja dann auch eine weitere Explosion in Nagasaki. Und das hat das japanische Kriegskabinett dann dazu veranlasst, endgültig die Kapitulation zu unterzeichnen. Es gab vorher schon schwerwiegende Debatten und Uneinigkeit in dem Kriegskabinett. Der Kaiser hatte sich zu dem Zeitpunkt auch noch nicht entschlossen, die Kapitulation anzunehmen. Aber letztlich war das Ende des Zweiten Weltkriegs im Pazifik dann doch gekommen.
Die Entscheidung für den Abwurf, die hat damals der US-Präsident Harry S. Truman angeordnet. Und er wird mit dem Satz zitiert: Das mit der Atombombe war keine große Entscheidung, zumindest keine, die mir Kopfschmerzen bereitet hat. Bis heute ist die Frage, musste er so entscheiden oder nicht? Zu welchem Schluss sind Sie gekommen?
Also es ist bis heute umstritten, was die eigentlichen, wirklichen und letzten Gründe gewesen sind. Die USA haben sehr viel Geld investiert in dieses Projekt. Kein anderes Land konnte zu diesem Zeitpunkt eine Atombombe bauen, auch wenn die Deutschen und die Japaner es versucht haben. Man muss auch in Erinnerung behalten, dass diese Atombombe ja eigentlich gegen Deutschland entwickelt worden ist. Man dachte, die Deutschen haben ein Nuklearprogramm, und das hatten sie tatsächlich bis 1942. Und deswegen braucht man das für den europäischen Kriegsschauplatz. Dass es dann Japan wurde, hing dann mit der Weiterentwicklung des Zweiten Weltkrieges zusammen. Und der Hauptgrund, die Regierung dann selbst in ihren Statements gesagt hat, wir hätten sonst eine Invasion japanischen Inseln machen müssen und das hätte Hunderttausenden von amerikanischen GIs das Leben gekostet. Es gibt andere, die sagen, diese Bombe war eigentlich hauptsächlich gegen Russland gerichtet, um Russland zu zeigen, wir sind sehr machtvoll, und Russland ist übrigens interessanterweise in den Krieg dann doch noch eingetreten, was wahrscheinlich der wirkliche Grund war, weswegen Japan kapituliert hat. So genau weiß man das nicht. Es gibt immer verschiedene Motive, die zu so einer Entscheidung führen. Und damals spielte sicherlich auch die Überlegung eine Rolle, dass Japaner haben uns angegriffen, sie haben für viele Tote gesorgt, und dementsprechend war sicherlich auch der Rachegedanke irgendwo, spielte auch irgendwo eine Rolle. Aber wenn man die historischen Quellen auswertet, kommt man nicht zu einem eindeutigen Ergebnis, was der Grund für diesen Abwurf gewesen ist.
Und es gibt ja auch noch die Überlegung, dass es so etwas wie ein Versuch war. Ich möchte mal den britischen Popsänger Sting zitieren, der Mitte der 80er in seinem Antikriegssong Russians die Zeile gesungen hat, How can I save my little boy from Oppenheimer's deadly toy? Er nannte also die Atombombe Oppenheimer's tödliches Spielzeug. Also wenn man dieser Logik folgt, dann waren die Japaner auch vielleicht so etwas wie Versuchskaninchen, um es mal ganz drastisch zu formulieren.
Auch das kann man eindeutig bejahen. Man hatte sehr viel Geld reingesteckt. Die gesamte amerikanische Wissenschaftselite hat an diesem geheimen Projekt mitgearbeitet und die Physiker waren sich selbst nicht ganz sicher, ob diese Bombe nun eigentlich wirklich so funktioniert wie gedacht. Und ich erinnere daran, dass man gar nicht richtig die Wirkung der Radioaktivität auf dem Schirm damals hatte. Also in der Tat ist es auch ein Experiment gewesen. Wäre es das aber alleine gewesen, hätte man sicherlich nicht die zweite Bombe auf Nagasaki abwerfen müssen. Auch da gibt es bis heute eine anhaltende historische und auch moralische Debatte, ob es tatsächlich nötig gewesen ist, auf Nagasaki eine zweite Bombe abzuwerfen. Das Kalkül war wahrscheinlich zu sagen, seht Japaner, wir können auch noch mehr auf euch abwerfen und wir haben eine tödliche Waffe, mit der niemand konkurrieren kann. Aus der japanischen Sicht ist das bis heute ein Trauma. So ein apokalyptisches Erlebnis hat es vorher nicht gegeben, wenngleich man auch sehen muss, dass auch Städte wie Dresden, Coventry, Hamburg, aber eben auch Tokio mit systematischer Bombardierung zerstört worden sind, in denen die Todesquoten teilweise, was Tokio angeht, sogar noch höher gewesen sind als in Hiroshima. Aber letztlich ist diese Waffe eigentlich nicht einsetzbar und das sorgt dafür, dass dieses Tabu zumindest bis heute gehalten hat.
Das Tabu auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber wenige Jahre nach dem Bombenabwurf über Hiroshima brach sich eine große Begeisterung für Atomenergie Bahn. Hatte man damals nichts gelernt aus dem, was in Japan passiert war?
Also zunächst sind die Berichte auch über die Strahlungswirkungen nicht so in die Welt hinaus geraten, wie das uns heute bekannt ist. Heute kennen wir viele Quellen. Damals ist das nicht so schnell gegangen und in der Tat hat man auch immer argumentiert, ja, die Bombe, das ist so eine Sünde gewesen, aber wir können die Nuklearenergie beherrschen. Es hat sehr lange gebraucht. Die Stichworte sind natürlich Three Mile Island, Tschernobyl, Fukushima, um zu sehen, dass das eine Hochrisikotechnologie ist, die im Übrigen auch massiv auch von anderen Staaten gefördert worden ist, um Nuklearwaffen zu bauen. Das heißt, diese Ambivalenz, diese Janusköpfigkeit der Wissenschaft, der Nukleartechnologie ist bis heute erhalten und bis heute führen wir Debatten darüber. Ich erinnere da nur an das iranische Nuklearprogramm und die Frage, ist das Nuklearprogramm eigentlich zivil oder ist es militärisch?
Die Daten der beiden Bombenabwürfe war und ist ja zum Teil noch immer eine Art Bezugspunkt für viele Initiativen der Friedensbewegung in Deutschland. Über Japan haben Sie gerade schon gesprochen. Hat sich das eigentlich mit Ende des sogenannten Kalten Krieges verändert?
Also in Deutschland ist man, wie auch in anderen Staaten, England, USA, ja massiv auf die Straßen gegangen. Und sicherlich haben die verschiedenen Friedensanstrengungen, auch in der DDR beispielsweise, dafür gesorgt, dass die Führer eine Lösung gefunden haben. Gorbatschow, Ronald Reagan, der nun keine Taube gewesen ist, haben Verträge unterzeichnet, die eine Zeit lang große Gültigkeit haben. Traurigerweise werden diese Verträge inzwischen in Frage gestellt. Traurigerweise ist die letzte Überprüfungskonferenz des Atomwaffensperrvertrages gescheitert an der Problematik im Mittleren Osten. Es gibt andere Staaten, die sich Nuklearwaffen zulegen. Die Friedensbewegung selbst ist sicherlich kleiner geworden, aber es gibt Organisationen wie die Ärzte gegen den Atomkrieg oder auch die Pugwash-Konferenz, die mehr oder weniger noch sehr die Forderung nach nuklearer Abrüstung hochhalten. Wir dürfen nicht vergessen, dass es eine Bombe war, die eine Stadt oder zwei Bomben waren, die zwei Städte zerstört haben. Heute gibt es immer noch 16.000 Nuklearwaffen. Es gibt 9 Staaten, die über diese verfügen und es gibt einige Staaten, die noch so viel Nuklearmaterial haben, dass sie daraus eine Bombe bauen können. Und es gibt die Gefahr des Nuklearterrorismus. Das Risiko ist hoch, weil es eben zwar nicht bisher eingetreten ist, aber weil die Materialien und weil die technische Expertise jetzt allgemein bekannt ist, wie man eine Nuklearwaffe baut. Das war eigentlich 1945 allen, außer vielleicht 20, 30 Physikern, nicht bekannt.
Also gemessen an ihrer Wirkung kann man auch heute noch von der Atombombe als der ja, bislang perfektesten Bombe sprechen?
Ich würde nicht von perfekt reden im Sinne von wissenschaftlichem Know-how. Ist es sicherlich eine unheimliche Waffe, aber es ist eigentlich keine Waffe. Es ist eine Waffe, die ja nicht mehr unterscheidet zwischen Zivilbevölkerung und Militär, die, wenn sie sie auch in entfernten Gebieten zünden, trotzdem Radioaktivität erzeugt. Unglücklicherweise spielt sie aber in der Weltpolitik immer noch eine Rolle, weil sie ein Symbol ist für Stärke. Die USA und Russland besitzen 95% aller Nuklearwaffen. Die anderen Staaten, Frankreich, China, Großbritannien, haben weitaus weniger, aber auch für sie ist es ein ganz wichtiges Statussymbol, genauso wie für Indien. Indien und Pakistan liefern sich einen Rüstungswettlauf. Und wenn man auf die Ukraine-Krise schaut, dann weiß man, dass Präsident Putin auch hier mit den Nuklearwaffen wieder gespielt hat, rhetorisch zumindest. All das sind Entwicklungen, die besorgniserregend sind und die zeigen, dass die wirklichen fundamentalen Fragen durch Rüstungskontrolle nicht vollständig beantwortet sind und dass Abrüstung ein sehr, sehr schwieriges und komplexes Gebiet ist, obwohl alle Menschen eigentlich wissen, dass diese Waffe nicht einsetzbar ist.
Das sagt Professor Götz Neuneck. Er ist stellvertretender wissenschaftlicher Direktor des Instituts für Friedensforschung und Sicherheitspolitik an der Universität in Hamburg. In der kommenden Woche jähren sich die Bombenabwürfe US-amerikanischer Atombomben auf die japanischen Städte Hiroshima und Nagasaki zum 70. Mal.